Und wir lesen zusammen nun einen Teil. Wie erwähnt bereits, es ist Richter Kapitel 6, Verse 11 bis 16, die wir lesen. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Der Platz gehörte zum Grundbesitz Joaschs, eines Mannes aus der Sippe Abieser. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der nahe gelegenen Weinkelter Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da zeigte sich ihm der Engel des Herrn und sagte: Gott mit dir, du tapferer Krieger! Gideon erwiderte: Verzeihung, mein Herr, aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt: Der Herr hat uns aus Ägypten hierher geführt. Wo sind denn nun alle seine Wundertaten geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und uns den Midianitern ausgeliefert. Der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte: Du bist stark und mutig, geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Aber mein Herr, wandte Gideon ein, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich werde dir beistehen, sagte der Herr, und du wirst die Midianiter auf einen Schlag vernichten.
Ich bete noch kurz. Lade euch ein, dass wir zusammen beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und mit dir zusammen Zeit haben. Zeit mit dir verbringen. Und ich bitte dich, dass du jetzt redest. Dass du dich zeigst in deiner Größe, in deiner Herrlichkeit. Dass du uns offene Herzen schenkst. Ja, schenk du deinen Segen. Amen. Was ist der Schlüssel zum Erfolg? Das fragen sich manche Menschen. Und es gibt ganze Studien, die sich damit beschäftigen, herauszufinden, was braucht man denn, um erfolgreich zu werden. Und dann gibt es so Dinge wie Bildung, Kommunikation, Innovation, das sind alles Sachen, die helfen, dass man erfolgreich wird. Und dahinter steckt eigentlich so die Logik: Wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich beliebt, dann habe ich mehr Möglichkeiten, dann. Wenn, dann. Und das ist so eine menschliche Logik, die überall in unserem ganzen Alltag zu finden ist. Wenn ich im Garten Gemüse pflanze und ich pflege das gut, dann werde ich irgendwann ernten. Wenn ich es gut und richtig mache, dann habe ich ein gutes Ergebnis, dann habe ich Erfolg. Und manchmal ist noch die Logik: Je mehr, desto besser. Wenn dann, je mehr, desto besser. Das zieht sich durch alle Bereiche, kann man ganz viele Beispiele jetzt nehmen. Und ich habe so die Vermutung, dass wir Christen das auch manchmal ein bisschen auf unseren Glauben übertragen, diese Wenn-Dann-Logik. Wenn ich Bibel lese, wenn ich mich bemühe, nah dran an Jesus zu sein, mich ihm hingegeben leben, dann freut er sich über mich. Das würde niemand von uns so sagen. Aber die Frage ist, ob das da in meinem Hinterkopf abläuft. Wenn ich weniger sündige, dann hat Gott mich vielleicht lieber. Wenn ich richtig bete, dann wird mein Gebet erhört. Ist nur die Frage, wie ist richtig beten? Oder wenn ich mehr bete, dann wird mein Gebet erfolgreicher. eventuell stimmt das sogar, wenn wir nämlich an dieses Gleichnis mit der bittenden Witwe denken. Da hat Jesus das ja absichtlich erzählt, um deutlich zu machen, es kann auch mal nötig sein, wirklich an einer Sache betend dran zu sein und auszuhalten und dran zu sein, bis das Gebet erhört wird. Aber ich merke auch, ich bete und mein Gebet wird beim ersten Mal erhört. Oder ich hab auch schon gebetet und Gott hat mein Gebet vorher schon erhört gehabt. Ich habe es nur noch nicht gemerkt. Und da merke ich plötzlich, okay, Gottes Logik scheint irgendwie anders zu sein als meine mit diesem Wenn, Dann. Und darum geht es heute ein bisschen. Wir sehen uns eben die Gideon-Geschichte mal ein bisschen genauer an. Und Lukas hat ja schon ein paar Verse vorgelesen. Ich sage einfach noch ein paar Gedanken dazu. Der Gideon selber, der hat in der Richterzeit gelebt. Richterzeit war eine Zeit in Israel, da gab es noch keine Könige. Also König Saul, David, Salomo, die kamen erst später. In dieser Zeit haben die Richter das Sagen im Land gehabt. Also die haben regiert und die haben auch wichtige Entscheidungen getroffen. Und in dieser Zeit, da waren die Nachbarn von Israel, die Gideoniter, so ein Quatsch, die Midianiter, die Midianiter, die waren so ein kriegerisches Nomadenvolk und die haben im heutigen Jordanien gelebt, also so an der Grenze zu Israel. Und hin und wieder mal sind die nach Israel eingefallen und haben meistens in der Erntezeit und haben dort die sämtliche Ernte weggefressen. Und das hat so einen Anschein gemacht, wie als würde eine Heuschreckenplage ausbrechen. Die haben sich da auf den Feldern bedient und an den Weinbergen. Das hat natürlich nicht so zur allgemeinen Freude der Israeliten beigetragen. Das ist ja logisch. Und weil diese Nachbarn echt nervig waren und das Volk Israel darunter gelitten hat, unter diesen feindlichen Nachbarn, beruft Gott einen Mann, eben diesen Gideon. Eines Tages, mitten in seinem Alltag, kommt ein Engel zu ihm und sagt, Gideon, du musst ein Kriegsvolk sammeln. Und der Gideon, der fühlt sich überhaupt nicht in der Lage dazu. Und dann bestätigt Gott ihm das noch durch ein Zeichen, dass er genau der Richtige ist. Gott hat ihn auserwählt. Und dann stellt er sich der Aufgabe und sammelt tatsächlich ein Kriegsheer von 32.000 Menschen. Ich lese uns mal ein paar Verse aus dem Kapitel 7 vor. Jerubabel, das ist also Gideon, und seine Leute brachen früh am Morgen auf und zogen zur Quelle Harod. Die Heere von Midian lagen nördlich von ihnen im Tal beim Hügel Mor. Der Herr sagte zu Gideon, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Sag deshalb den Leuten, wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Da gingen 22.000 von ihnen nach Hause und nur 10.000 blieben und waren bereit zu kämpfen. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele Leute. Führe sie ans Wasser hinunter. Ich werde sie dort prüfen und dir zeigen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Als Gideon seine Krieger zum Wasser führte, sagte der Herr zu ihm, alle Männer, die das Wasser mit der Zunge schlürfen wie Hunde, sollst du in eine Gruppe zusammenstellen. Und alle Männer, die sich zum Trinken hinknien, sollen eine zweite Gruppe bilden. Nur 300 Männer schlürften das Wasser mit ihren Händen. Alle anderen knieten sich, um zu trinken. Der Herr sagte zu Gideon: Mit diesen 300 Männern, die das Wasser aus der Hand geschlürft haben, werde ich euch retten und dir den Sieg über die Midianiter schenken. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Punkt. Also, wir gehen mal ein bisschen rein da in diese Situation. Der Gideon sammelt jetzt ein Kriegsheer von 32.000 Männern. Wenn ich mir das vorstelle, wie viele das sind, das ist ja eine unüberschaubare Menge. 32.000 Menschen drumherum. So viel passen vielleicht etwa ins Berner Stadion. Wenn Fußballspiel ist, etwa 32.000. Das ganze Stadion voller kampfbereiter Israeliten, die sich dafür einsetzen wollen, ihr Land und ihr Volk zu verteidigen. Sie sind motiviert, sie sind bereit. Okay. Allerdings, ich mache mal hier die Zahl hin, ne? 32.000 Mann stehen bereit. Allerdings gibt es ein Problem. Auf der anderen Seite, bei den Midianitern, da gibt es ein Heer von 135.000 Männern. Das ist also mathematisch gesehen ein Verhältnis von 1 zu 4. Das heißt, wenn ich loslaufe, kommen mir 4 Männer entgegen. Ein israelitischer Mann hat nicht mit einem Midianiter zu kämpfen, das wäre dann ein 1 zu 1 Kampf, sondern mit 4 gleichzeitig. Also ich würde sagen, das ist ein etwas ungünstiges Verhältnis. Nüchtern ausgedrückt heißt das, die Israeliten haben eigentlich überhaupt keine Chance. Die können direkt wieder nach Hause gehen. Es ist eine Ausgangslage für einen völlig unfairen Kampf. Und so aussichtslos, wie diese Lage aussieht, steigert sich das Ganze noch. Gott sieht das Heer an und sagt: Ihr seid zu viele. Das Verhältnis 1 zu 4, ihr seid zu viel. Ich meine, Gideon kann froh sein für jeden Einzelnen, der überhaupt sich bereit erklärt hat, damit zu kämpfen. Und ehrlich gesagt kommt es auf jeden Einzelnen an. Menschliche Logik ist: Je mehr, desto besser. Aber Gottes Logik ist anders. Und was sagt Gott? Ich lese nochmal kurz vor. Du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Sag deshalb den Leuten: Wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Und da gingen 22.000 von ihnen nach Hause. Und nur 10.000 blieben und waren bereit zu kämpfen. Das stand übrigens schon im 5. Mose. Da gab es so eine Art Kriegsgesetz dort. Und da hieß es, ich habe es hier, weiter sollen die Männer eure Soldaten auffordern: Jeder, der sich fürchtet und mutlos ist, wenn es um Krieg geht, der soll umkehren, sonst steckt er bloß die anderen mit seiner Angst an. Stand schon in Mose. Okay. Jetzt gehen 22.000 Männer nach Hause. Aus Rücksicht auf die anderen, damit die nicht demotiviert werden. Das ist doch ein Witz, oder? Und da waren es nur noch 10.000. Das wäre eigentlich gar nicht so schlimm gewesen. Das ist übrigens das Verhältnis von 1 zu 13. Das wäre gar nicht so schlimm gewesen, wenn auf der anderen Seite ein paar Horden wilder Beduinen gelagert hätten. Aber die Midianiter, das war ein kampferfahrenes, kriegerisches Volk. Und die sind in der Überzahl. Nun sagt Gott noch einmal, ihr seid zu viele. Verhältnis 1:13, ihr seid zu viele. Und nun gibt es noch einmal eine Reduktion, ein Auswahlverfahren durch diesen Trinktester. Und nun sind es nur noch 300 Mann gegen 135.000. Also das Verhältnis von 1:450. Und mit den 300 Leuten geht Gideon los. Eine kleine, eine schutzlose, eine hilflose Truppe kämpft gegen ein riesiges Heer. Und das Interessante ist, sie nehmen noch nicht mal Waffen mit, sondern sie nehmen Fackeln mit, Hörner zum Blasen und Krüge. Und dann umstellen sie das Lager der Midianiter. Und mitten in der Nacht, etwa so um Mitternacht, machen sie ein großes Geschrei und blasen in die Hörner und zerschlagen die Tonkrüge. Und da bricht in diesem Lager Panik aus und die Midianiter bekämpfen sich gegenseitig und flüchten und der Kampf ist gewonnen. Und das muss man sich mal überlegen, was da eigentlich passiert mit 300 Leuten. Genau genommen ist diese kleine Gruppe eigentlich eher Zuschauer von dieser Schlacht, weil Gott selber ist derjenige, der diesen Kampf gegen die Feinde führt. Diese kleine, unterlegene Gruppe, die siegt, weil der Unbesiegbare auf ihrer Seite ist. So könnte man es vielleicht auch sagen. Und das ist das Eigentliche und das Entscheidende in dieser Situation. Nun habe ich zwei Gedanken dazu. Das erste ist, Gott lässt Schwachheit zu. Gott lässt Schwachheit zu. Oder man könnte sogar sagen, er gebraucht Schwachheit, um seine Stärke und seine Macht zu zeigen. Und das lässt sich in der Bibel immer wieder an verschiedenen Stellen erkennen. Da ist zum Beispiel der Mose, der fühlt sich überhaupt nicht in der Lage zu reden und den Volk zu führen. Und genau den wählt Gott aus und sagt, geh du und ich bin mit dir. Oder da ist der Hirtenjunge David mit einer Steinschleuder, besiegt er den damals berühmtesten Krieger seiner Zeit, den Goliath. Nicht, weil er so kampferfahren ist, sondern weil Gott mit ihm war. Der Paulus, der ist unterwegs in den neu gegründeten Gemeinden. Und der setzt sich voll ein fürs Evangelium und fürs Reich Gottes. Und er merkt an sich irgendeine Krankheit, die ihm Mühe macht, die ihn behindert in seinem Dienst. Und Gott sagt zu ihm, das ist okay. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist okay. Gott zeigt manchmal gerade durch menschliche Schwäche seine Größe. Und vielleicht könnte das auch für uns gelten. Da, wo ich an eine Grenze stoße, vielleicht eine Krankheit habe, vielleicht Schwachheit verspüre oder eventuell auch irgendwie eine Hilflosigkeit, weil ich nicht weiß, wie soll das gehen, wie wird das, wie regeln sich die Dinge, dann kann und will Gott sich mit seiner Größe zeigen. Vielleicht ist das erstmal kein Trost, wenn ich in so einer Situation stecke. Vielleicht steckt auch gerade heute Morgen jemand da drin. Aber es kann eine Hilfe sein, zu verstehen, warum Gott manchmal zulässt, dass wir an Grenzen stoßen. dass wir manchmal Mängel oder Defizite verspüren, weil er will sich zeigen. Und er will zeigen, ich bin der, der dich siegen lässt, weil ich der Sieger bin. Es kommt nicht auf unsere Erfolge an, sondern es kommt darauf an, dass wir ihm vertrauen. Wir, du und ich, wir stehen auf der Seite des Unbesiegbaren. Müssen wir uns immer mal wieder bewusst machen. Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, ich hab lange Jugendarbeit gemacht. Damals bei uns in der Heimatgemeinde, da wo ich aufgewachsen bin. Und wir hatten eine Jugendgruppe. Die war echt gut, es waren bis zu 40 Leuten da und so und es lief echt super. Und ich war da so in der Leitung und mit der Zeit wurde diese Jugendgruppe kleiner. Da sind Leute zum Studium gegangen und sonst irgendwie weg und zur Ausbildung und so. Und irgendwann war das nur noch so ein kleines Häuflein, vielleicht von 10 Leuten, wenn überhaupt. Und wir haben uns gefragt, und jetzt, was soll jetzt noch werden? Und dann gab es da noch ein bisschen Unstimmigkeiten untereinander und ich hatte überlegt, soll ich hier irgendwo anders hingehen, eine andere Jugendgruppe? Und dann wären aber noch ein paar Leute mit mir gegangen, der hätte sich das ganze Ding gespalten und alles gar nicht so gut. Und so mitten in dieser Situation habe ich mich gefragt, ja, Jesus, was ist dran? Also was ist auch für mich dran? Und da habe ich so den Eindruck gehabt, dass Gott zu mir sagt, bleib du einfach und mach deine Aufgabe. Okay, habe ich gedacht, gut, dann mache ich das. Und dann habe ich versucht, mich eben nicht über Dinge aufzuregen, die nicht so gut gelaufen sind, sondern ich habe einfach geguckt, was ist dran, was sollte ich machen, und das habe ich gemacht. Und irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, das war wie so der Wendepunkt. Plötzlich ging es wieder langsam aufwärts. Erst war noch gar nichts zu sehen, aber es war irgendwie zu spüren. Es kommt wieder. Und plötzlich, eines Tages, stand jemand in der Tür und ist dazugekommen. Und dann kam wieder jemand und dann hat ihre Schwester mitgebracht. Und eines Tages stand ein Vater mit seiner Tochter vor der Tür und hat gefragt, ob die hier in die Jugendgruppe kommen darf. Und nach ging es wieder aufwärts. Also nicht, dass es an mir hing, wirklich nicht. Aber das war so ein Punkt von absoluter Schwachheit, gell? Und mit ganz vielen Fragezeichen. Und wir haben nicht gewusst, wie soll das weitergehen. Und ich auch nicht. Und gerade da hat Gott sich gezeigt und hat gezeigt, ich bin doch der dafür sorgt, dass es weitergeht oder dass die Dinge sich gut entwickeln. Ich bin doch da. Genau. Das haben wir vielleicht auch ein bisschen vergessen gehabt. Und manchmal vergisst man das so mitten im Alltag, gell? Wenn man so auf seine menschlichen Dinge schaut und versucht, die Sachen zu handeln und zu managen, dass er doch da ist und will für uns kämpfen und siegen. Mal ist es eine Krankheit, die einem vielleicht irgendwie zu schaffen macht. Vielleicht ist es auch eine Aufgabe, in die ich hineinberufen werde, die mir irgendwie zu groß ist. Oder ich stolper über meine eigene Persönlichkeit, über meine Prägung, über meine Vergangenheit, über sonst irgendwelche Sachen. Gerade da will Gott sich mit seiner Stärke zeigen. Und ich darf mit seinem Sieg auch in meiner persönlichen Situation rechnen. Das ist so eine Sache, die, denke ich, wir aus dieser Geschichte mit dem Gideon lernen können. Noch eine zweite Sache. Gott können wir nicht verstehen. Das ist jetzt nichts Neues, mir klar. Aber wir müssen ihn auch nicht verstehen. Das menschliche Bedürfnis ist, irgendwie Gottes Logik verstehen zu wollen. warum macht er das so und nicht anders? Warum heilt er die Person und die nicht? Vielleicht hätte es die sogar nötiger als die und so. Wir haben ja am Freitag haben wir da schon ein bisschen drüber geredet im Seminar. Da kommt ganz große Fragen auf. Und weil ich das nicht verstehe, merke ich, da kommt auch eine Spannung auf, weil ich bringe manches nicht so zusammen. Dem einen sein Gebet wird erhört und meins nicht. Warum? Bete ich falsch? Glaube ich zu wenig? Ja, da kommen so Fragen. Warum? Und manchmal will ich das eigentlich auch verstehen, Gottes Logik, um herauszufinden, wie kann ich denn bei ihm erfolgreicher werden. Das würden wir vielleicht auch nicht so sagen. Aber wenn ich nämlich weiß, wie ich richtig beten muss, dann weiß ich ja, wie ich es nächste Mal machen muss, damit was passiert. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, Gott ist souverän und er ist unverfügbar. Und trotz seiner Logik, die wir nicht verstehen, ist seine Logik gut und ist liebevoll und ist geduldig, auch wenn ich sie eben nicht immer nachvollziehen kann. Gerade diese Unverfügbarkeit von Gott macht es notwendig, ihm zu vertrauen und zu glauben. Das klingt so banal, aber das ist genau der Punkt, dass wir ihm vertrauen müssen und dürfen. Nämlich vertrauen und glauben, dass Gott trotzdem einen guten Plan hat, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Dass er mich sieht, mich und dich in unserer Situation. Dass er dich liebevoll ansieht und dass er sich kümmert, auch wenn du es gerade gar nicht merkst. Gideon und seine Männer, die mussten auch vertrauen, weil die haben noch gar nicht gesehen, wie das wird. Und das sah völlig absurd aus. Und Gott schenkt ihnen den Sieg. Und ich finde, dass diese Geschichte wirklich ermutigt, doch Gott bedingungslos zu vertrauen. Nicht mit einem Paket Zweifel im Hintergrund, sondern wirklich zu vertrauen und sagen, Herr, und du kannst alles und du weißt alles und ich glaube, dass du es gut meinst. Mit uns, mit mir, mit dir. Und ich will das erleben, dass du dich zeigst in meiner Situation, mit deiner Kraft. Und dass du mir hilfst zu siegen. Nicht aus meiner Kraft, sondern aus deiner Kraft heraus. Jesus ist der Sieger. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen und mit ihm siegen, weil er uns den Sieg schenken möchte. Ich spreche noch ein Schlussgebet. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gesiegt hast. Du hast dort alles weggetragen, was schlecht ist, was trennt. Und ich danke dir, dass du Freiheit geschaffen hast und dass wir in Freiheit mit dir leben dürfen. Und dass wir als Sieger durchs Leben gehen dürfen. Aber du weißt auch die Punkte, wo wir anstehen. Weil sie ja in unserem Leben sind, weil sie zum Leben gehören. Und ich bitte dich, dass du da reinkommst. Dass du dich zeigst als derjenige, der den Sieg schenkt. Da, wo wir, ja, wo unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Dass du an unserer Seite bist. Der große und der lebendige Gott. Wir beten dich an, geben dir die Ehre. Du bist wunderbar. Amen.